Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Wenn jemand versucht, euch mit Nacktbildern zu erpressen, jemand droht, Pics oder Videos von euch zu veröffentlichen, dann nennt sich das Sextortion. Steven, dem ist sowas passiert, in einer schwulen Dating-App, da hat er erst mit einem nicen Typen geschrieben.
Und dann hat er gefragt, ob ich Bilder habe. Ich so, ja klar, wenn du auch welche hast. Und dann habe ich ihm aber trotzdem halt welche von mir geschickt. Ich war dann kurz offline und bin wieder online gegangen. Dann hat er plötzlich geschrieben, also hat mir dann mit gedroht, dass er diese Bilder veröffentlicht. Dass ich jetzt mit ihm Videochat machen soll, sonst schickt er meine Nacktbilder an meine Chefin.
Wie die Story ausgegangen ist, hört ihr in dieser Folge. Und wer hinter Sextortion steckt, wo es Hilfe gibt, auch emotional, wie ihr euch auch schützen könnt, hier und jetzt in dieser Folge. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Bevor wir starten, Shanli und Anke, die sind dieses Weekend gerade beim Watt Entschlick Festival, also quasi live in Niedersachsen an der Nordseeküste am Samstag, Sonntag, 27. 28. Juli. Zu Gast bei Anke und Shanli die Autorin Alice Hasters und Musikerin Charlotte Brandy. Mehr Infos findet ihr bei Watt im Schlick im Netz. Die beiden freuen sich garantiert, wenn ihr vorbeikommt. Jetzt zum Thema. Der Begriff, der ist zusammengesetzt aus Sex und Extortion, also dem englischen Wort für Erpressung. Zusammen eben Sextortion. Und sie hier, die hat gerade so einen Erpressungsversuch erlebt.
Und zwar haben die behauptet, dass sie mit meiner Handykamera mich fotografiert hätten und deswegen jetzt Nacktbilder von mir hätten. Und ich halt so 1200 an so ein Bitcoin-Konto überweisen soll, weil sie sonst diese Bilder veröffentlichen. Ich weiß, dass es nicht sein kann, so deswegen, ja. Aber es ist krass. Das Passwort, das sie mir geschickt haben, war halt echt so. Also es ist halt wirklich mein Passwort von meiner Mailadresse. Deswegen habe ich es jetzt einfach geändert und fertig.
Respekt, krass gut, professionell gehandelt. Wir wollen dieses Phänomen Sextortion jetzt so ein bisschen genauer auseinandernehmen. Mit Deutschlandfunk Nova Reporterin Wiebke Lehnhoff, die hat unter anderem eine Studie dazu gelesen. Es geht da letztlich um digitale Erpressung.
Ja, genau. Also dabei wollen die Täter meistens Geld von ihren Opfern erpressen. Da fordern sie dann, dass die Betroffenen ihnen was überweisen, also Geld oder Bitcoins. Und falls nicht, würden sie intime Bilder oder Fotos von der betroffenen Person im Netz veröffentlichen oder auch verschicken an Freunde, Familie oder die Arbeitsstelle.
Und übel.
Ja, also ziemlich. Und es kann auch sein, dass Täter versuchen, dich mit dem angeblich belastenden Material zu sexuellen Handlungen zu zwingen und dass sie Videos von dir fordern oder Fotos.
Und über welche Plattform läuft das? Wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
Ganz unterschiedlich. Also über WhatsApp, Dating-Apps, Social Media, also wirklich unterschiedlichste Plattformen.
Das ist heftig. Und wie man erkennt, ob die jetzt wirklich Bildmaterial von einem, von mir zum Beispiel haben oder nicht, das klären wir später. Aber erstmal lass uns vorne anfangen. Wie oft kommt das Ganze vor, dieses Sextortion?
Also das ist gar nicht so leicht zu sagen bei uns, denn die Polizei, die hat einerseits letztes Jahr in Deutschland knapp 4000 Fälle gezählt von sogenannter Erpressung auf sexueller Grundlage. Mhm. Also so heißt das als Straftat in der Kriminalstatistik. Und davon ist die Zahl der Fälle in den letzten Jahren auch deutlich gestiegen. Andererseits tauchen in dieser Statistik nur die Fälle auf, die auch angezeigt wurden und bei denen die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Okay.
Und unter der Bezeichnung Erpressung auf sexueller Grundlage, da laufen nicht nur Fälle von Sextortion, sondern auch noch andere Formen von sexueller Erpressung.
Okay, also das Ganze ist ja auch schambehaftet. Das heißt, wahrscheinlich gibt es viel, viel mehr Fälle in der Realität.
Genau, also auf jeden Fall mehr Fälle. Und Hinweise darauf liefert auch eine internationale Studie aus dem Juni. Dafür haben die Autorinnen 17.000 Menschen aus 10 Ländern weltweit befragt, also von Australien bis Spanien. Und dazu haben sie noch vorhandene Studien ausgewertet. Und am Ende kam raus, dass im Schnitt jede siebte erwachsene Person schon von Sextortion betroffen war, also schon viele. Wobei das in Europa wohl noch nicht so häufig ist wie in den USA oder in Australien.
Mhm. Wer sind die Täterinnen oder Täter?
Ja, das waren bisher oft Leute aus dem persönlichen Umfeld, also vor allem Ex-Partner oder Ex-Partnerin und aktuelle BeziehungspartnerInnen. Manchmal auch Freunde, Familienmitglieder und ArbeitskollegInnen.
Krass.
Ja, fand ich auch. Seltener waren das Fremde, die sich jetzt ins Smartphone gehackt haben oder so. Inzwischen warnt die Polizei aber davor, dass hinter Sextortion zunehmend auch Profis stecken, also die über Social Media vortäuschen, ein heißer Flirt zu sein und dich zum Beispiel überreden, Nacktmaterial zu drehen, um dich dann damit zu erpressen. Auch Recherchen vom NDR zeigen, dass Sextortion eine Form der organisierten Kriminalität geworden ist.
Und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, das wird auch bestätigt von Meta, also ein großer Social-Media-Konzern hat sich dazu auch gerade geäußert.
Genau, der Meta-Konzern, der hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass er mehr als 70.000 Social-Media-Accounts hat löschen lassen, überwiegend Insta-Accounts. Und dahinter hätten sowohl einzelne Leute gesteckt als auch Gruppen, die wohl alle versucht haben, mit sexueller Erpressung Geld zu verdienen, die sich dafür auch gegenseitig Tipps und Hilfestellung gegeben Krass. Haben, sagt Meta.
Wer ist denn so die Target Group? Also wer wird vor allen Dingen erpresst? Sind es vor allem Frauen?
Nee, interessanterweise nicht. Also laut der internationalen Studie sind eher Männer von Sextortion betroffen, queere Menschen und allgemein jüngere Personen. Möglicherweise ist das, weil diese Gruppen verstärkt in Online-Communities und auch eben auf Dating-Apps unterwegs sind, wo sich dann auch leichter die Möglichkeit ergibt für Sextortion. Und übrigens haben diese Gruppen bei der Studienbefragung auch mehr angegeben, dass sie selbst schon Täter waren.
Krass, also junge Erwachsene, die sowohl Opfer sind als auch Täter zugleich, das ist gar nicht so selten.
Ja, also wer Täter war, der war meistens auch irgendwann mal Opfer, laut dieser Studie. Und insgesamt hat etwa jede 20. Person zugegeben, dass er oder sie schon mal jemanden erpresst hat mit Nacktfotos oder Nacktvideos. Allerdings weisen die Forscherinnen darauf hin, dass vielleicht auch nicht alle ehrlich geantwortet haben in der Befragung.
Könnten vielleicht sogar noch mehr sein. Sagt die Studie am Ende eigentlich auch was darüber, wenn man sich nochmal die Opferseite anguckt, wie viele am Ende wirklich Geld gezahlt haben oder zur Polizei gegangen sind?
Nee, dazu liefert die Studie leider keine Infos, weil hier ging es erstmal darum, die Basics abzudecken. Also durch möglichst wertfreie Fragen auch Infos zum Sextortion-Ausmaß überhaupt zu bekommen. Sowohl von den Opfern als auch von den Tätern. Die Forscherin, die schreiben nur, dass sie am Ende der Befragung alle Teilnehmenden darauf hingewiesen haben, wo sie Hilfe finden und an welche Anlaufstellen sie sich auch wenden können.
Danke, Wiebke, für diese Infos. Jede 7. erwachsene Person ist laut einer internationalen Studie von solchen Erpressungsversuchen schon betroffen gewesen. So wie auch Steven. Auch bei ihm hat es recht harmlos angefangen, muss man eigentlich sagen, im Alltag auf einer Dating-App.
Da war ich auf dem Rückweg von einem Freund, also mit dem Zug unterwegs. Und dann habe ich so aus Langeweile dieses Planet Romeo geöffnet. Dann habe ich da so ein bisschen mit einem Typ hin und her geschrieben, der sah eigentlich ganz nett aus. War, glaube ich, irgendwo aus der Umgebung von Berlin. Hatte so gefragt, so auf was ich stehe oder was ich suche, diese normalen Fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, das und das und das. Und dann hat er gefragt, ob ich Bilder habe. Ich so, ja klar, wenn du auch welche hast. Und dann habe ich ihm aber trotzdem halt welche von mir geschickt, aber wo der Kopf halt nicht dabei war, sondern nur so ohne Kopf alles topless und auch natürlich alles andere. Dann hat er gefragt, wenn ich zu Hause bin, habe ich ihm halt gesagt, da und dann, ob wir einen Videochat machen wollen. Ich so, nee, sorry, das mache ich nicht. Habe ich zu ihm gesagt, ich suche eher ein Live-Treffen, also entweder kennenlernen oder halt einfach Sex. Dann hat er gesagt, ja, aber wollen wir nicht erstmal so per Cam-Chat? Nicht so, nee, du, stehe ich gar nicht drauf. Und dann, so nach einer Zeit, ich war dann kurz offline und bin wieder online gegangen, dann hat er plötzlich geschrieben, dass ich jetzt mit ihm Videochat machen soll, sonst schickt er meine Nacktbilder an meine Chefin, weil der hat anhand meines Profilbildes eine Bildersuche gemacht und ist so auf die Seite von gekommen. Also der wusste ja nicht, dass ich nicht angestellt bin, sondern halt selbstständig. Also hat mir dann mit gedroht, dass er diese Bilder veröffentlicht. Und dann war ich erstmal kurz so ein bisschen so in Schockstarre und wusste jetzt gar nicht, ich war total so perplex, was da jetzt passiert gerade. Und dann habe ich so gedacht, ich schreibe ihm jetzt erstmal nicht mehr, logischerweise. Und habe dann erstmal ihn blockiert, aber gleichzeitig bei Romeo dann gemeldet, dass er mich erpresst. Und gleichzeitig, das kam noch von einem anderen Profil auch noch. Also dann so nach ein paar Minuten hat mich ein anderes Profil angeschrieben. Hey, wenn du dem nicht jetzt nicht zurückschreibst, dann veröffentliche ich auch deine Bilder und so. Dann habe ich den auch geblockt und habe auch an Romeo geschrieben, dass der mich erpresst anhand von meinen Nacktbildern. Gott sei Dank waren die ohne Kopf. Genau, also das. Dann habe ich meine Kollegin, habe die angerufen und habe gesagt, die und die Situation ist so. Wenn da jemand per Mail dir was schickt mit Bildern von mir, bitte mir sagen und auch bitte nicht öffnen. Aber das war es dann auch. Also danach kam nichts mehr und ich bin danach auch nichts mehr mit irgendwas konfrontiert worden groß. Also ich war natürlich erstmal so kurz schnell in Panik, aber ich habe mich dann gefangen, weil es sind zum Schluss ja auch nur Nacktbilder. Aber das Gefühl war halt sehr, sehr eklig, muss ich sagen. Da habe ich deswegen auch gleich dann mein Profil gelöscht und wollte erst mal kurz eine Pause machen mit dem Ganzen, weil ich fand das ein bisschen krass. Dann habe ich mich dann auch damit also dann auch so ein bisschen auseinandergesetzt, viel gelesen und so wie mein Bauchgefühl auch gesagt hat, dass halt sobald jemand so einen Videochat macht, das natürlich darauf hinausläuft, dass der das aufnimmt und dann dich ja erst recht erpresst. Genau.
Das war Steven. Danke fürs Teilen dieser Story und andere auch warnen. Jetzt wollen wir aber schauen, wo gibt's Hilfe? Was könnt ihr tun, wenn es im Fall der Fälle euch trifft oder vielleicht ihr auch anderen helfen wollt? Rebecca Michel-Kraus ist Medienpädagogin bei der EU-Initiative ClickSafe, klärt zu Sextortion auf, sensibilisiert allgemein zu Online-Sicherheit. Wie groß ist dieses Thema Sextortion?
Sextortion ist ein unglaublich großes Thema und zwar zunehmend ein großes Thema. In den letzten Jahren, und das sehen wir auch in den polizeilichen Kriminalstatistiken, sehen wir eigentlich jährlichen Anstieg. Selbst uns als ClickSafe erreichen vermehrt Anfragen von Betroffenen, obwohl ClickSafe eigentlich jetzt keine Beratungsplattform, kein Beratungsangebot ist. Da sehen wir definitiv, dass es mehr wird.
Und wer steckt dahinter aus den Anfragen, die Sie bei ClickSafe bekommen? Sind das eher Ex-Partner, PartnerInnen? Sind das tatsächlich organisierte Banden?
Natürlich kann es zu sexuellen Erpressungen durch beispielsweise Ex-PartnerInnen kommen, viel häufiger. Und das sehen wir auch in den Anfragen, die wir bekommen, stehen hinter Sextortion fremde Personen, die also mittels Fake-Profile Kontakt herstellen, ja, ein Vertrauen aufbauen, sexuelles Interesse vortäuschen, um letztendlich an solche intimen Aufnahmen dranzukommen und die Betroffenen ja schließlich um Geld zu erpressen oder um weitere intime Aufnahmen zu erpressen. Tatbegehende agieren nicht selten aus dem Ausland und sind in vielen Fällen ja in organisierten kriminellen Strukturen, also Banden, tätig.
Wenn ich jetzt so eine Nachricht bekomme auf WhatsApp, hier, hey Till, wir haben von dir Bilder, wo du nackt bist oder wie du masturbierst oder was auch immer, wie kann ich erkennen, ob das jetzt echt ist oder die einfach nur so tun, als ob?
Das ist eine extrem schwierige Frage, weil bei Sextortion gibt es vorher in der Regel ja eigentlich wirklich eine Kontaktaufnahme und fast einen Dreischritt, wie es dann dazu kommt, dass intime Aufnahmen überhaupt zustande kommen. Das heißt, Betroffene wissen in der Regel, habe ich was geschickt oder nicht. Wenn jetzt einfach nur eine WhatsApp-Nachricht plötzlich reinfliegt, übrigens hier, wir haben intime Aufnahmen von dir, die veröffentlichen wir, würde ich natürlich immer empfehlen, erstmal auch nachzufragen, aha, okay, wo sind die? Das muss man natürlich verifizieren und nachfragen, wie kommt es überhaupt dazu?
Also muss ich auf jeden Fall checken, habe ich wirklich was geschickt, kann das sein? Oder könnte es auch sein, dass Täter ja gefakte, zusammengebaute Bilder haben?
Ja, was man an der Stelle gut sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren genau mit solchen Fällen zu tun haben werden. Mhm. Plötzlich bekommt man ein Nacktbild, das so eigentlich nie selbst geschossen wurde, aufgenommen wurde.
Also das dann quasi technisch mit KI
ganz
generiert
genau.
Wurde.
Mhm. Einfach mittels KI-Tools ein sehr intimes oder sogar pornografisches Bild erstellen. Ich brauche eigentlich nur ein Profilfoto, sage ich jetzt mal, ein relativ gutes. Und dann kann mithilfe von KI-Tools so ein Bild angelegt werden. Mhm. Da haben wir natürlich ein Problem, weil das, was bei den Personen, die es betrifft, passiert, es wird keinen Unterschied geben in der Angst und in der Panik, die da erstmal entsteht, ob das eine echte intime Aufnahme ist, die man sozusagen geschickt hat, weil man dachte, ah, hier bahnt sich gerade vielleicht eine sexuelle Beziehung an oder was Romantisches, oder ob das ein unechtes Foto ist. Das löst natürlich haargenau das Gleiche aus trotzdem.
Absolut, aber momentan dominieren noch die Fälle, wo dann Leute vorher wirklich was geschickt haben und sozusagen gedacht haben, oh, heiße Frau oder heißer Typ, wie auch immer.
Die Fälle dominieren momentan, zumindest so, wie wir das sehen und auch die Anfragen, die bei uns oder auch bei unseren Verbundpartnern, da dominieren noch die Fälle wirklich, wo Leute mithilfe von Fake-Profilen Kontakt aufgenommen haben. Vor allem junge Männer schreiben uns da und sagen hier, ich habe was Blödes gemacht, da hat jemand geschrieben, die sah total süß aus und hat mir dann sogar auch ein Video oder ein Foto von sich geschickt. Und dann dachte ich, ja klar, dann schicke ich auch was zurück. Und in dem Moment schnappt die Falle zu und es dauert eigentlich in der Regel wenige Minuten, bis dann die Forderungen kommen. Mhm. Meistens Geldforderungen.
Und in so einem Moment, wo ich erpresst werde, was kann ich dann tun, um nicht in Panik zu geraten?
Puh, ja, die wichtigste Regel, Ruhe bewahren und auf gar keinen Fall Geld überweisen, wenn es zum Beispiel eine Geldforderung gibt. In der Regel hören nämlich die Erpressungen nicht auf. Auf der anderen Seite durchatmen. Natürlich muss man sagen, ganz ehrlich, wer von Sextortion betroffen ist, kann wahrscheinlich nur ganz schwer Ruhe bewahren. Und darum ist es so wichtig, dass man erstmal emotionale Hilfe bekommt. Mhm. Das kann zum Beispiel auch eine Person im Freundeskreis sein. Also jemand, dem man vertraut, der einem keine Schuldzuweisungen macht und dadurch ja das Schamgefühl vielleicht noch zusätzlich verstärken würde.
Also erstmal mit einer guten Freundin, einem Freund, dem ich auch vertraue, mich besprechen, hey, das und das ist mir passiert, und dann gucken, welche weiteren Schritte, ob bei einer Beratungsstelle Hilfe holen, ob zur Polizei gehen und so weiter, das dann erstmal da besprechen.
Eine Vertrauensperson kann ein erster Schritt sein, aber das andere, was ich wirklich immer empfehlen würde, ist dann, es gibt nicht ohne Grund ja unterschiedliche Hilfe- und Beratungsstellen, an die man sich anonym und kostenlos wenden kann. Das Hilfetelefon sexueller Missbrauch und das dazugehörige Hilfeportal sexueller Missbrauch, auf dem man sich auch ganz gezielt Anlaufstellen in der eigenen Region aussuchen kann. Auch HateAid bietet Beratung am Telefon oder im Chat an. Also die sind nicht nur für Hate Speech und Hassrede im Netz zuständig. Mhm. Und für Jugendliche und junge Erwachsene empfehlen wir immer das Kinder- und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer sowie die bundesweite Beratungsplattform YouPort.
Das können wir auch in den Shownotes verlinken. Ist denn wichtig auch, dass ich so eine Art Beweissicherung mache, einen Screenshot mache von dieser Nachricht, die versucht, von mir Geld zu fordern?
Beweissicherung ist extrem wichtig. Vor allem, es werden viel zu wenig Fälle bei der Polizei gemeldet und für die Polizei sind Beweise enorm wichtig. Wer mit intimen Aufnahmen erpresst wird, sollte unbedingt alle Beweise sichern, also den gesamten Chatverlauf. Also wenn es heißt, hier überweis mir auf PayPal. Mhm. Also alles, was man auch über vielleicht die tatbegehende Person an Informationen mitgeben kann, abspeichern kann, sollte gesichert werden. Auch die Aufnahmen, die möglicherweise vom Täter geschickt wurden, sowie die eigenen Aufnahmen, all das sollte man unbedingt sichern.
Wie geht es dann weiter, wenn ich mich dann habe beraten lassen? Also was werde ich da hören? Jetzt sagen wir mal von der Beratungsstelle. In der Regel einfach ignorieren, nicht reagieren.
Jede Beratungsstelle wird als allererstes sagen, auf keinen Fall auf die Forderungen eingehen, den Kontakt sofort abbrechen, die Person auf der Plattform melden, auf der der Kontakt stattgefunden hat, und Beweise sichern. Auch dieser Rat wird mit Sicherheit kommen und im nächsten Schritt auch die Polizei hinzuziehen. Das wird definitiv das sein, was auch eine Beratungsstelle macht. Da sind geschulte Leute, die werden auch emotional natürlich jemanden ein bisschen auffangen können, um überhaupt diese Ruhe wieder reinzubekommen.
Aber es bleibt ja dann ein bisschen die Sorge, ah, was ist dann, wenn das doch an meine Mutter geschickt wird oder so?
Ja, die Sorge lässt sich tatsächlich nicht gänzlich auflösen. Wir wissen auch, dass es Fälle gibt, in denen es tatsächlich zu Veröffentlichungen gekommen ist. Es wäre falsch zu sagen, das lässt sich komplett verhindern.
Das heißt, ich muss dann überlegen, ob ich vielleicht mal vorwarne, wenn ich das entsprechende Vertrauen habe, pass auf, da könnte was passieren, dass dann dadurch dann schon ein bisschen Druck rausgenommen wurde.
Genau, wenn wir darüber mit diesen Menschen sprechen, das löst ein bisschen was vom, oder es nimmt was vom Druck weg.
Jetzt ist es ja so, dass Sexting für viele Menschen einfach auch zum Leben dazugehört. Ja. Was kann ich denn präventiv tun? Also wie erkenne ich vielleicht, oder wo soll ich misstrauisch werden und sagen, na, da schicke ich jetzt vielleicht kein Video, das klingt alles viel zu gut, oder?
Ja, Prävention ist der beste Schutz. Grundsätzlich gilt Vorsicht bei Kontaktaufnahme durch fremde Personen, insbesondere dann, wenn die Person vielleicht auf den ersten Blick, sogar auf der erste Blick aufs Profilbild, die Person wirkt sehr, sehr attraktiv, das Foto wirkt vielleicht sogar professionell gemacht, und ein Warnsignal sollte auch sein, diese Person, die da Kontakt aufnimmt, auffallend viele Komplimente macht, versucht das Gespräch sehr schnell auf sexuelle Themen zu lenken. Und ich muss sagen, zur Prävention gehört natürlich auch, was gibt man von sich selbst im Netz preis? Also für fremde Personen sollte nie mit wenigen Klicks klar sein, wo wohnt man, wo arbeitet man, in welche Vereine geht man und so weiter.
Ich brauche jetzt aber auch nicht in Panik bereit, dass ich jetzt, es gibt ja so Leute, die kleben sich dann die Kamera am Handy ab oder am Laptop. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wenn man aktuellen Virenscanner hat und so weiter, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass Leute die eigene Webcam fernsteuern, oder?
man kann sich nie genug schützen und es tut jetzt auch, weiß ich nicht, es tut jetzt auch nicht weh, einen Webcam-Sticker zu benutzen, den man wegschiebt, wenn man jetzt mit Freunden in einen Call geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Hey, das ist ein zusätzlicher Schutz, der stört mich nicht, wenn ich jetzt am Laptop bin, da irgendwie einen Schutz da vorne dran zu haben. Und wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner besten Freundin, mit meiner Oma irgendwie in einen Videocall geht, dann schiebe ich den Webcam-Sticker weg.
Sagt Rebecca Michel-Kraus von ClickSafe, die Hilfeseite zu Sextortion. Von denen habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und so schwer das ist, im Fall der Fälle Hilfe holen. Keep calm, nicht zahlen, ihr seid nicht allein. So, jetzt ist noch Zeit fürs Liebestagebuch. Und auch da geht es diesmal um Geld, bei Caro und ihrem Ex genauer gesagt. Caros Ex-Freund, der hatte sich nämlich bei ihr einen großen Batzen Geld geliehen und die Schulden nicht wirklich zurückgezahlt. Mehr erzählt euch Caro selbst.
Mein Ex und ich sind jetzt im August ins 2 Jahre getrennt und haben uns jetzt 1 Jahr lang gar nicht mehr gesehen. Und er schuldet mir halt noch aus der Beziehung Geld. Als wir quasi auseinandergegangen sind, hat er ja auch gesagt, so ja, du kriegst es. Und ich würde es gerne in Raten bezahlen, ab Januar, wenn ich dann meinen Job habe und so. Es handelt sich um mehrere tausend Euro. Und irgendwie ist es das Einzige, was mich noch so ein bisschen an ihn hält oder dass ich mir denke, okay, ich muss mich mal langsam melden bei ihm, wie es mit dem Geld aussieht. Und das habe ich dann im Januar gemacht. Habe ich ihm geschrieben, so hey, wie sieht's denn aus? Brauchst du noch mal eine Kontodaten oder woran hapert's, dass es noch nicht gekommen ist? Und dann hat er gesagt, lass mal telefonieren. Und dann hat er mir am Telefon irgendwelche emotionalen Gründe genannt, warum er verletzt ist. Und ich habe schon gemerkt, okay, er möchte gerade Ausreden finden für irgendwas. Also habe ich gesagt, okay, stopp mal, was möchtest du mir sagen? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann dir nur ein Drittel des Betrages, den ich dir schulde, guten Gewissens zurückzahlen. Und dann in dem Moment war ich total schockiert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich habe instant angefangen zu weinen, weil ich so sauer war und habe ihm gesagt, so, du spinnst ja wohl und wo kommt denn das jetzt her? Und also einfach das Telefonat beendet. Das hat mich tief getroffen. Dann habe ich das ein paar Monate lang ignoriert und dachte mir so, nee, das ist zu viel. Ich kann darauf nicht verzichten. Und dann habe ich vor einer Woche oder so ihm gesagt, so hey, kannst du mir bitte den Drittel, den du mir jetzt geben würdest, bitte geben. Weil ich mir dachte, ich brauche wenigstens irgendwas. Irgendwo muss ich anfangen. Und nach ein bisschen hin und her haben wir dann so eine Übergabe. Er wollte es mir dann in bar geben. Also haben wir uns dann dafür getroffen am Bahnhof, weil er dann irgendwie auch schon wieder auf dem Sprung war. Ich habe vorher gezittert. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Habe ihn gesehen und ich hatte einen kurzen Moment das Gefühl, als wären wir nie getrennt gewesen. Nicht, weil er irgendwas gesagt hat, sondern so diese Person wiederzusehen. Auf jeden Fall hat er mir dann das Geld gegeben. Wir haben ziemlich oberflächlich geredet, was gerade so abgeht im Leben. Ich habe auch kurz geweint, aber warum weinst du? Ich war so, weil das alles so belastend irgendwie ist für mich. Er wiegt halt Emotionen mit Finanziellem auf. Das, was er bei diesem Telefonat gemacht hat, diese Vorwürfe, die er mir gemacht hat und die Verletzung, die er aufgezählt hat, die er hat durch mich. An jede Verletzung hat er einen Betrag gehängt und ist dann durch dieses, von dem Geld ziehe ich was ab, weil in der Sache hast du mich angelogen. Dann ziehe ich was ab, weil da wurde ich verletzt. Dann ziehe ich was ab und dann ist er wirklich auf den Betrag von dem Drittel der Summe, dann ist er auf diesen Betrag gekommen. Also eine andere Erklärung gibt's nicht. Ja, also er hat so sein Gewissen irgendwie bereinigt, damit es da sagt, naja, aber sie ist mir das schuldig und dafür muss sie jetzt bezahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich voll der Schwachsinn, aber irgendwie in seinem Kopf. Und meine Hoffnung ist einfach, dass er langsam mal aufwacht und merkt, dass das so halt nicht läuft.
Krass, krasse Geschichte. Dieses Gegenrechnen, das geht in meinen Augen gar nicht. Vielleicht auch nach dem, was wir heute zur Erpressung gehört und gelernt haben. Danke jedenfalls, Caro, fürs Teilen. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich danke euch fürs Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Ahoi, sagt Till Opitz.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.